Sie hören den Kurier.
Es ist wohl der größte Spionageskandal Österreichs. Und der dreht sich vor allem rund um den ehemaligen österreichischen Verfassungsschützer Egisto Ott. Ott wurde am Karfreitag in Kärnten festgenommen. Am Ostermontag wurde über ihn U-Haft verhängt. Und das nicht zum ersten Mal, denn die Causa Ott beschäftigt Österreich in Wahrheit schon seit Jahren. Nun aber mit neuen und ziemlich erdrückenden Beweisen. Doch nicht nur Ott spielt eine zentrale Rolle in dem vermeintlichen Spionageskandal. Auch Jan Marschalek, Ex-Wirecard-Manager und einer der meistgesuchten Männer, und Martin Weiß, Ex-Abteilungsleiter im Verfassungsschutz, sollen mutmaßlich, gemeinsam mit Egisto Ott, für Russland spioniert haben. Die Causa ist sehr komplex, aber gemeinsam mit Kurier-Chefreporterin Anja Gröll schlüsseln wir sie heute so gut es geht auf. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 4. Jänner und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Am Karfreitag, kurz vor 6.30 Uhr, marschieren Polizisten vor einer gelben Villa in Kärnten auf. Darunter die Spezialeinheit Cobra. Es gilt, einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen russischen Spion zu vollziehen. Bereits seit 2017 warnen Geheimdienste wie die amerikanische CIA und der britische MI6 vor ihm, nämlich Egisto Ott. Er soll Staatsgeheimnisse Österreichs an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB verkauft haben. Und zwar gemeinsam mit Ex-Wirecard-Manager Jan Marschalek und mit dem Ex-Abteilungsleiter im Verfassungsschutz Martin Weiß. Ott wurde bereits vor 3 Jahren im Zuge von Spionageermittlungen in U-Haft genommen, allerdings relativ rasch wieder enthaftet. Nun, 3 Jahre später, sitzt er erneut in U-Haft. Denn durch neue Informationen aus Großbritannien dürfte sich die Verdachtslage erhärtet haben. So viel kann man sagen, die Causa ist sehr kompliziert und sehr verstrickt. Kurier-Chefreporterin Anja Gröll hat sich mit dem wohl größten Spionagefall Österreichs ausführlich beschäftigt und verfolgt alle weiteren Entwicklungen. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio und gemeinsam versuchen wir, die Causa etwas runterzubrechen und die wichtigsten Fragen zu klären. Wer genau ist jetzt eigentlich Egisto Ott? Wie hat das vermeintliche Spionagenetzwerk rund um ihn funktioniert? Und welche Informationen können hier an Russland verkauft worden sein? Unter anderem diese Fragen klären wir jetzt. Hallo Anja.
Hallo liebe Caro.
Anja, wir sprechen heute über den wohl größten Spionageskandal Österreichs und der dreht sich vor allem um eine zentrale Figur, nämlich Egisto Ott. Daher gleich zu Beginn die Frage, wer ist eigentlich Egisto Ott und warum muss man ihn kennen?
Ja, du hast völlig recht, seit Karfreitag kennt die Nation einen Namen, der klingend ist, aber davor wohl nur Insidern bekannt war, Egisto Ott. Ein gebürtiger Kärntner aus Patagon, eine 6000-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Villach. Egisto Ott war einst Verfassungsschützer, also war dafür zuständig, dass der Staat sicher ist von Angriffen von außen. Er hat aber eigentlich dafür gesorgt, dass der Staat von innen attackiert wurde, und zwar durch ihn selbst, so wie es sich momentan darstellt.
Wie das genau abgelaufen ist, das besprechen wir dann gleich noch ein bisschen genauer. Das ist eine doch recht komplexe Causa und wir versuchen, die ein bisschen zu vereinfachen, soweit das möglich ist. Du hast jetzt gerade schon den Karfreitag angesprochen. Das ist ein ganz zentraler Tag gewesen für Egisto Ott. Da ist dann nämlich das plötzlich die Cobra vor der Tür gestanden. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was ist da genau passiert? Warum ist es dazu gekommen? Was wird ihm vorgeworfen?
Also Egisto Ott steht seit dem Jahr 2017, also das muss man sich mal verdeutlichen,
schon
seit
sehr lange,
7 Jahren eigentlich im Fokus der Staatsanwaltschaft. Damals wurde er von seinem ehemaligen Chef Peter Griedling, damals oberster Staatsschützer, angezeigt wegen Spionageverdachts. Und dieser Verdacht der Spionage, und zwar im Auftrag Russlands, verfolgt ihn seit diesem Tag. Und deswegen kam es auch am besagten Karfreitag zu mehreren Hausdurchsuchungen in Österreich. Eine darunter, wie angesprochen vorhin, in Kärnten. Und bei dieser wurde Egisto Ott eben auch festgenommen wegen des Verdachts der Spionage für Russland. Egisto Ott ist nicht mehr Teil des Verfassungsschutzes, muss man dazu sagen. Er ist ausgeschieden 2017. Aber dürfte munter drauf weiter spioniert haben, wenn man das einmal so flapsig formulieren darf.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, seit 2017 gibt es den Verdacht, beziehungsweise gibt es immer wieder Vorwürfe. Du hast gerade gesagt, das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Mhm. Es ist ja auch so, dass er bereits vor 3 Jahren im Zuge von Spionageermittlungen schon mal in U-Haft gesessen ist. Das hat dann aber gar nicht so lange gedauert. Dann ist er wieder enthaftet worden. Warum ist er damals einerseits enthaftet worden und warum ist es jetzt 3 Jahre später quasi wieder zu dem gleichen Prozedere gekommen?
Also damals waren die Haftgründe nicht ausreichend, also konnten nicht belegt werden. Er war 6 Wochen in der Untersuchungshaft, dann kam er eben wieder frei, dürfte aber eben weitergemacht haben. Warum es jetzt zur erneuten Festnahme kam, ist, dass einfach die Beweise erdrückend gewesen sein dürften. Okay. Beziehungsweise ganz, ganz zentral, und ab jetzt wird es kompliziert, ist das Jahr 2023 beziehungsweise der Februar, weil wir wechseln jetzt nämlich hier von Kärnten nach London. Okay. Im Februar 2023 kam es nämlich dort zu Festnahmen von Bulgaren. Und diese Bulgaren sollen einen Spionagering gegründet haben. Und diese Bulgaren sollen im Auftrag von Jan Marszalek, zu dem kommen wir dann später auch noch, Feinde Putins ausspioniert haben. Und da tauchten dann rund 80.000 Chatnachrichten bei den Briten auf, die ausgewertet wurden.
Ja.
Und in diesen Chatnachrichten kam Egisto Ott vor.
Okay, das heißt, wir haben ja eine Verbindung schon von Egisto Ott zu Jan Marszalek.
Genau, so ist es. Jan Marszalek, flüchtiger Ex-Wirecard-Manager, einer der meistgesuchtesten Männer aktuell Österreichs, gebürtiger Wiener. Ja, hat ja Wirecard groß gemacht und hat ja ein Milliardenloch hinterlassen mit gefälschten Bilanzen etc. Die Geschichte ist bekannt und hat sich abgesetzt. Doch genau dieser Jan Marszalek soll über Martin Weiß, jetzt haben wir noch einen neuen Namen, gemeinsam mit Egisto Ott diesen Spionagering also in Österreich aufgebaut haben, beziehungsweise haben die drei versucht, offenbar, so die Vorwürfe, den heimischen Verfassungsschutz zu unterwandern und einen, wie nennt man, Schattengeheimdienst im Auftrag Russlands aufzubauen.
Jetzt hast du schon drei zentrale Namen genannt. Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben einmal Egisto Ott, wir haben Jan Marszalek und du hast gerade gesagt, wir haben Martin Weiß. Bevor wir dieses Konstrukt vielleicht noch ein bisschen genauer besprechen, vielleicht kannst du kurz vorsagen, wer genau ist denn Martin Weiß und wie spielt er da jetzt mit?
Also man kann es, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, kann man sagen, Jan Marszalek, vermeintlicher Spion Russlands, hat sich der zwei ehemaligen Verfassungsschützer Martin Weiß und Egisto Ott bedient, um Geheimnisse für Putin aus Österreich auszuspionieren.
Das heißt, Egisto Ott und Martin Weiß kannten sich, weil sie mal zusammengearbeitet haben. Die waren einfach mal Kollegen.
Sie waren nicht nur einfach Kollegen. Martin Weiß war der Vorgesetzte von Egisto Ott. Beide kannten sich von der Vorgängerorganisation des BVD, also seit Jahren, und haben eben zusammengearbeitet. Und spannend wird es so, wenn man das rekapituliert, wohl ab dem Jahr 2015. Da soll nämlich Martin Weiß bei einer Veranstaltung Jan Marszalek kennengelernt haben, der zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits seit einem Jahr für die Russen spioniert haben soll. Und Jan Marszalek dürfte sich wohl gedacht haben, mit Martin Weiß habe ich einen super direkten Zugang zu geheimen Informationen. Und Egisto Ott war dann sozusagen der Vollstrecker von Martin Weiß, der ihm eben diese Informationen, die Jan Marszalek wiederum haben wollte, besorgt hat. Also man kann sozusagen sagen, Egisto Ott war der Vollstrecker, Martin Weiß sein Auftraggeber.
Und zusammen haben die drei quasi einen kleinen, aber doch sehr ergiebigen Spionagering betrieben. Natürlich gilt für alle die Unschuldsvermutung, das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen. Aber die Verdachtsfälle erhärten sich, die Beweislage erhärtet sich zunehmend.
Ja, und man darf nicht vergessen, jeder ausländische Geheimdienst, also wenn man jetzt mit Insidern in der Szene spricht, hat ein zentrales Ziel, und das heißt, andere Geheimdienste zu unterwandern und im Innersten Informanten zu platzieren. Und das dürfte Marszalek wirklich zu dieser Zeit, wo Weiß und Ott noch beide im BVD waren, perfekt gelungen sein. Marszalek und Ott sind dann bei dem Jahr 2017 ausgeschieden. Dieses Ausscheiden dürfte aber nicht bedeutet haben, dass sie mit den Spionagetätigkeiten aufgehört haben, nur eben in einem anderen Kontext.
Und man kann auch noch dazu sagen, quasi, die haben sich auch gegenseitig bei verschiedenen Fluchten geholfen, oder? Also quasi Martin Weiß hat Jan Marszalek bei der Flucht geholfen und Jan Marszalek hat dann wiederum Martin Weiß bei der Flucht geholfen.
Ja, das ist der nächste komplizierte Strang. Also wir sind im Jahr 2017, Marszalek ist zu diesem Zeitpunkt ja noch bei Wirecard, Weiß und Ott scheiden gerade aus dem BVD aus, nur dass wir das einordnen können.
Machen aber weiter, spionieren weiter. So heißt es.
Wie
so
es vermutet. Momentan ausschaut. Es ist aber so, dass 2018 Weiß dann zu Marszalek als Berater für Wirecard wechselt. Was bedeutet, er ist offiziell als Berater angestellt, dürfte aber in Wahrheit vermutlich dort spioniert haben. Egisto Ott wechselt in die Sicherheitsakademie. Also ist weiterhin für die Polizei tätig und hat infolgedessen natürlich auch weiterhin Zugriff auf Polizeisysteme, nur eben nicht mehr auf das Innerste. Und dann wird spannend, denn dann dürfte bei Wirecard drunter und drüber gegangen sein, bis zu dem 18. Juni 2020, wo Wirecard ein Milliardenloch in der Bilanz zugibt. Einen Tag drauf ist Jan Marszalek verschwunden. Wie sich später herausstellt, offenbar gelang ihm die Flucht mit einem Flugzeug von Bad Vöslau über Minsk nach Moskau. Und organisiert soll diese Flucht für Jan Marszalek niemand anderer als Martin Weiß haben. Jan Marszalek soll eben in Moskau sein oder sich in Russland aufhalten. Nun war Martin Weiß aber zurückgeblieben, hatte ja auch offiziell nichts Strafrechtliches verbrochen. Aber dann verschwindet auch Martin Weiß. Und Chats, die jetzt eben, von denen wir vorher gesprochen haben, die nun aufgetaucht sind, belegen offenbar, dass sich Jan Marszalek mit einem weiteren vermeintlichen Spion Russlands ausgetauscht hat, wo es eben um die Flucht von Martin Weiß ging. Und Martin Weiß wird in Dubai vermutet aktuell.
Und jetzt machen wir einen ganz, ganz großen Sprung und kommen von Dubai nach Floridsdorf, weil in Floridsdorf soll es eine sogenannte Bunkerwohnung gegeben haben, die wiederum eine Verbindung zwischen Jan Marszalek und Egisto Ott darstellt. Mhm. Was genau hat es denn jetzt mit dieser ominösen Wohnung in Floridsdorf auf sich?
Mhm. Also von Floridsdorf, von dieser Wohnung aus, sollen offenbar eben interessante Informationen für die Russen nach Moskau transportiert worden sein. Also das war sozusagen eine Drehscheibe, ein Übergabeort ja, im Geheimen. Und ganz, ganz spannend wird es, und jetzt machen wir noch einen weiteren Ast auf, jetzt kommen wir wieder in das Jahr 2017 zu dem berühmten Bootsunfall des Innenministeriums. Wenn du dich erinnerst, das Innenministerium hat einen Betriebsausflug gemacht, die heutige Kanzlergattin Katharina Nehammer ist in diesem Kanu aufgestanden, hat das Ganze zum Schaukeln gebracht. Drei hochrangige Beamte des Innenministeriums sind ins Wasser gefallen und mit ihnen ihre Handys. Diese Handys hat dann Michael Takacs, sein Handy war auch unter den Gefluteten, ins BVD gebracht, weil er dort einen Techniker kannte, damit die Handys wieder trockengelegt werden und man die Daten verwenden kann.
Soweit so gut?
Soweit so verständlich.
Ja.
Weil wir alle wissen, unsere Handys sind unser Leben und man will die Daten haben und das Handy wieder. Der Techniker hat gesagt, nein, können wir leider nicht mehr wiederherstellen. Ich vernichte die Handys.
Okay.
Hat aber offenbar nicht getan. Denn die Handys sollen danach ausgelesen worden sein.
Ja.
Und bei Egisto Ott, der Kärntner, in seiner Wohnung gelegen sein. Bis zum Jahr 2022.
Und die Daten auch drauf, die man alles anscheinend dann doch sicherstellen konnte.
Ja, genau. Also es wurde nichts zerstört. Alles drauf auf den Handys. Und im Jahr 2022, im Juni, kommen wir jetzt wieder in die Bunkerwohnung in Floridsdorf, wurden aus dieser Bunkerwohnung jene drei Handys, die damals mit dem Kanu und den drei Beamten ins Wasser fielen, offenbar an Mittelsmänner übergeben, die anreisten im Auftrag von Jan Marszalek und die Handys zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB nach Moskau transportierten.
Das heißt, dann sind alle Daten, die sichergestellt worden sind mit den Handys, sind dann in Russland gelandet.
Genau, und vermutet wird, dass der Hintergrund ist, dass offenbar in Österreich nicht alles ausgelesen werden konnte von den Handys und dass deswegen die Handys an die Russen übergeben wurden, damit diese den Auftrag zu Ende führen.
In dieser Wohnung sind aber nicht nur Handys, so heißt es, übergeben worden, sondern auch Geld und ein Laptop, der auch irgendwie sehr zentral ist in dieser ganzen Geschichte.
Man nennt das Ganze SINA-Laptops, also es sind spezielle Laptops, mit denen man Akten entschlüsseln kann, die unter Verschluss sind zum Beispiel. Und einer dieser Laptops, von dem man auch nicht weiß, wem er gehört, also es wurde mal vermutet, dass er aus deutschen Sicherheitskreisen stammen könnte, wurde eben auch wiederum an Mittelsmänner übergeben. Da kristallisiert sich heraus, dass ein Bulgarer, also es war ein bulgarischer Spionagering, wir erinnern uns, London, dieser Strang ist es, dass ein Bulgarer, der eben offenbar der Hauptzuständige war für Wien, diesen Laptop eben übernommen hat und wiederum dann über Istanbul, also das Drehscheibe immer wieder über Istanbul, wieder bis nach Moskau zum Geheimdienst gebracht hat.
Und auf diese Wohnung in Floridsdorf, auf diese Bunkerwohnung ist man auch gekommen wegen den Bulgaren, die du gerade angesprochen hast, beziehungsweise weil der britische Geheimdienst da mitgelesen hat.
Genau, der britische Geheimdienst hat mitgelesen, hat dann eben die Österreicher offenbar informiert und in diesen Chats kam eben immer wieder der Name jenes Mannes vor, dem die Wohnung gehört. der sich auch kurzzeitig in Haft befand. Also der wurde mit Egisto Ott am Karfreitag festgenommen, ist ein Verwandter des Egisto Ott, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Also er wurde nicht in Urhaft genommen, nur Egisto Ott.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Informationen, die hier an Russland weitergetragen worden sind, die verkauft wurden, so heißt es zumindest. Was können wir uns denn da vorstellen? Was sollen denn das für Informationen konkret sein? Weiß man dazu schon genaueres, was da auf diesen ganzen Geräten war? Beziehungsweise Egisto Ott hat ja auch ganz viele illegale Abfragen getätigt und da Informationen aus Systemen ausgelesen. Was war denn da so drinnen in diesen ganzen Paketen, die er da überliefert hat?
Also zentraler Wunsch Russlands war es einerseits, Zielpersonen, sogenannte, auszuspionieren. Okay. Also Putin-Gegner, die sich in Österreich aufhielten. Der größte Putin-Gegner war sicher Christo Groschew, der Aufdeckerjournalist, der damals auch mit den Enthüllungen rund um die Vergiftung von Alexei Nawalny zu tun hatte. Mhm. Der war ja 20 Jahre, hatte er ja Österreich als Wahlheimat auserkoren. Hat dann, wenn du dich erinnerst, vor kurzem Österreich verlassen, weil er gesagt hat, er fühlt sich hier nicht mehr sicher.
Ist in die USA ausgereist.
Genau so ist es. Und wie sich eben nun herausgestellt hat, auch aufgrund dieser Chatnachrichten, die gefunden wurden, dürfte wirklich Jan Maschalek einfach beauftragt haben, dass man sagt, hey, wir wollen wissen, wo wohnt Groschew in Österreich. Das dürfte Egisto Ott ausfindig gemacht haben.
Okay.
Was hat er für einen Tagesablauf? Wie sieht's hier aus? Und es ging, was genau mit Groschew vorgesehen war aus Sicht Russlands. Da gibt's verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, die Bulgaren, eben da kommen wieder diese Bulgaren ins Spiel aus London, die eben dafür extra angereist sind, auch angeblich, sollten ihn umbringen. Manche sagen, okay, sie sollten offenbar Handtaschendiebstähle vollziehen oder Wohnungseinbrüche, um eben auch an Informationen über Groschew zu kommen oder eben an sein Handy zu kommen.
Also doch sehr sensible Daten,
ja,
auf jeden Fall, die hier weitergegeben worden sind. Und was noch alles da drinnen steckt, wissen wir ja gar nicht. Also
ja, und Egisto Ott hat eben, weil du das vorhin auch angesprochen hast, also er hat sehr viele Abfragen auch durchgeführt. Es gibt ja im Polizeisystem das sogenannte EKI-System, wo man eben Meldedaten abfragen kann zu Personen. Und allein zwischen 2015 und 2017 sollen das 385 Abfragen gewesen sein. Und das sind natürlich auch alles Infos, die, wenn man Böses im Schilde führt, sicher nicht schlecht sind.
Jetzt die Frage, welche Folgen wird denn das Ganze jetzt haben? Nämlich vor allem nicht nur strafrechtlich, sondern auch politisch. Da sind ja schon erste Maßnahmen angekündigt. In ein paar Tagen wird es zu einem Gipfel kommen. Aber wovon ist da auszugehen? Vor allem in einem Wahljahr, in dem wir gerade stecken.
Also am Dienstag wird der Nationale Sicherheitsrat tagen. Und da geht es natürlich darum, wie sehr beeinflusst Spionage Österreich. Und die aktuellste Entwicklung ist, dass Justizministerin Alma Zadic ja den Spionageparagraf in Österreich auch verschärfen will. Also es wird jetzt wirklich ernst genommen. Also es ist ja jetzt nicht neu, dass Österreich als Land der Spione gilt, das wissen wir. Aber sagen wir so, der Fall hat schon neue Brisanz erhalten, weil bis jetzt ging es immer darum, dass man gesagt hat, okay, wir wissen, wir haben russische Spione in Wien. Wir wissen, die spionieren was aus, dann wurden die Diplomaten, weil es sind meistens Diplomaten des Landes, verwiesen und die Aufregung war groß. Aber dass man wirklich im eigenen Geheimdienst nun sogenannte Innentäter hat, was wir vorhin besprochen haben, was ja das Ziel eines jeden guten Geheimdienstes sein soll, dass man sagt, man platziert seine Leute wirklich im Innersten. Das ist halt komplett neu und dem soll nun entgegengewirkt werden.
Und jetzt gibt's natürlich eben auch diese ganzen Beweise, die jetzt mal wirklich handgreiflich sind. Und deswegen ist ja jetzt Egisto Ott auch aufgeflogen oder beziehungsweise jetzt wieder in Untersuchungshaft, wobei das Ganze ja schon so lange läuft, wie wir vorher schon gesagt haben, oder?
Es läuft sehr, sehr lange. Die Sache ist immer nur die, du kannst Vermutungen haben, aber du musst sie auch beweisen. Und beweisen bedeutet, man strebt jetzt in Polizeikreisen Ermittlungen an. Diese Ermittlungen haben sehr, sehr lange gedauert, sind wirklich akribisch von der AG Pharma auch geführt worden, die im Bundeskriminalamt sitzt. Allerdings muss man auch sagen, diese Beweise liegen dann bei der Justiz. Und die Justiz entscheidet am Ende des Tages darüber, ob jemand in U-Haft genommen wird. Die Justiz entscheidet am Ende des Tages darüber, wie der Strafausmaß aussieht. Also jetzt zu sagen, ja, wir haben sicher den größten Spionageskandal im Land, wenn sich das alles bewahrheitet. Aber es ist kein Polizeiskandal, wie jetzt mancherorts zu lesen ist. Es geht eher darum, warum passiert da so wenig? Und da dürfte die Reaktion von Zadic ja jetzt auch zeigen, man nimmt es jetzt wirklich ernst.
Jetzt ist dieser ganze Fall sehr komplex, das haben wir jetzt, glaube ich, in den bei den letzten Fragen irgendwie auch ganz gut erörtert. Wir haben es versucht, ein bisschen zu vereinfachen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Abschließend noch die Frage, wie wird es denn jetzt weitergehen? Da wird ja sicher noch vieles zutage kommen. Jetzt sitzt Egisto Ottmal in Untersuchungshaft und was sind hier jetzt, glaubst du, die nächsten Entwicklungen und Schritte?
Spannend wird es dann werden, wenn man weiß, was im Ermittlungsakt steht. Mhm. Also welche Details werden ihm vorgeworfen, was hat eben diese AG Pharma des Bundeskriminalamts rausgefunden, weil bis jetzt wissen wir, okay, es hat diese Chats-Nachrichten gegeben, in denen kam er vor, in denen kam die Bunkerwohnung vor, in denen wurde erstmals ersichtlich, und das ist schon auch sehr spannend, dass Jan Marschalek von Moskau aus das weiter dirigiert, weil Jan Marschalek war seit 2020, ja, er war der meistgesuchte Mann und dann hat man gewusst, er ist von Bad Vöslau ausgeflüchtet und das war natürlich alles brisant, aber dass er wirklich nach wie vor als der vermeintliche Spion Russlands so seine Fäden zieht und seine Marionetten auch in Österreich steuert, das hat dieser Fall halt auch wirklich ans Licht gebracht und das macht ihn auch so extrem spannend.
Es wird auf jeden Fall noch spannend werden, das ist gerade gesagt. Du wirst das Ganze für uns weiter im Blick behalten. Ich sage an dieser Stelle, Anja, vielen Dank für diese Erklärungen und den Versuch, diesen sehr komplexen Fall für uns ein bisschen aufzuschlüsseln.
Danke, Caro.
Über alle weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf kurier.at am Laufenden. Dort findet ihr auch alles andere, was es aus Österreich und aller Welt zu wissen gibt. Und auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.